Was ist, darf sein und was sein darf, verändert sich. Dieser Satz von Werner Bock, der ist für mich die Konzentration der Gestalttherapie. Im Wesentlichen passiert Veränderung dadurch, dass der Klient mit sich selbst in Frieden kommt. Einen grundgesunden Anteil gibt es in jedem Menschen. Das habe ich in meiner langjährigen Praxis erfahren. Und den zu aktivieren, das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Gestalttherapie, der Podcast.
Mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
Gestalttherapie verstehen und erleben von und mit mir Marion Kampmann.
Und mit mir Thilo Nonne.
Ja, Karin, schön, dass ich heute hier in deiner Praxis sein kann. Ich freue mich sehr, dass wir das schaffen, miteinander zu sprechen, dass du dich bereit erklärt hast. Ich würde jetzt kurz ein paar Sachen über dich sagen, dich vorstellen und dann fangen wir gleich mit den Fragen an. Du bist seit über 40 Jahren Gestalttherapeutin und hast mir gesagt, dass dein Interesse und deine Leidenschaft und Überzeugung für diese Arbeit eigentlich wächst, umso länger du es machst. Du bist sehr begeistert dabei mit der Gestalttherapie. Du hast eine eigene Praxis hier in Frankfurt, wo wir auch gerade sind. Und dein Schwerpunkt liegt in sexueller Traumatisierung und Traumatisierung auch allgemein und machst auch Aufstellungsarbeit, die eben nach der Gestalttherapie oder auf Basis der Gestalttherapie sind. Da können wir vielleicht auch später nochmal dazu kommen. Und du leitest auch immer wieder Gruppen und Fortbildungen zur Gestalttherapie, eben wo du all deine Erfahrungen dann weitergibst an nächste Generationen. Außerdem hast du mir erzählt, dass du zwei Kinder hast und dass du so den Prozess deiner Familie und deiner Kinder, vor allem die im Großwerden zu begleiten, dass das wie so eine Wechselbeziehung zwischen deiner Arbeit in der Gestalttherapie war und deiner Therapeutin, ja genau, und der Begleitung oder Erziehung deiner Kinder und dass das so sehr befruchtend für dich war.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, schön. Zum Einstieg einfach die Frage, wie würdest du denn Laien oder Menschen, die noch nie was von Gestalttherapie gehört haben, wie würdest du denn Gestalttherapie erklären?
Ja, Gestalttherapie besteht für mich im Wesentlichen daraus, dass wir in der inneren Haltung des Therapeuten, wir gehen davon aus, dass der Klient seine Lösung am besten kennt, die Lösung seiner Probleme, aber den Zugang dazu verloren hat, zu diesem Wissen. Ne? Also es kommt jemand in die Praxis und sagt, ich weiß nicht mehr weiter und mir geht so schlecht. Und ich gehe davon aus, dass er selber seinen Weg eigentlich kennt. Ne? Tief verborgen. Also das hat zur Folge, dass nicht ich ihm Ratschläge gebe und ich ihn auf Lösungsmöglichkeiten hinweise, sondern dass ich ihn versuche zu unterstützen darin, Zugang, wieder einen neuen Zugang zu diesem tiefen Wissen zu bekommen. Und dieses hat zur Voraussetzung, dass ich davon ausgehe, dass es einen gesunden Anteil im Menschen gibt, der versucht, den Menschen darin zu unterstützen, seinen besten Weg zu finden. Und also einen grundgesunden Anteil gibt es in jedem Menschen. Das habe ich in meiner langjährigen Praxis erfahren. Und den zu aktivieren, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass die Beziehung eine ganz wesentliche Rolle spielt bei uns als Gestalttherapeuten. Die Beziehung ist die Voraussetzung dafür, dass die Gestalttherapie gelingt. Also, dass die Psychotherapie Erfolg hat am Ende. Und das betone ich auch immer wieder, wenn es irgendeine Irritation gibt oder irgendeine Verärgerung bei dem Klienten, das muss sofort angesprochen werden. Und meistens nehme ich das wahr und spreche es von mir aus an, aber ich lade ihn auch dazu immer wieder ein, das anzusprechen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir davon ausgehen, dass es im Klienten unverarbeitete Situationen gibt aus seinem Leben, aus seiner Kindheit meistens, aber auch aus dem Erwachsenenleben, die er nicht verdaut hat und die zu diesen Problemen beitragen. Darin unterscheiden wir uns nicht von den anderen Therapieformen, aber der Umgang damit. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil wir fördern diese alten Gefühle, die damals unverdaut waren, und weichen ihnen nicht aus. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu anderen Therapieformen. Also wir unterstützen den Klienten, sich diesen Gefühlen auszusetzen, und dadurch passiert Heilung.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, da werden wir gleich noch an ein paar Punkten vielleicht anknüpfen. Mich würde noch interessieren, so zu deinem eigenen Zugang zur Gestalttherapie. Wo hast du denn die Gestalttherapie kennengelernt und was hat dich vielleicht so begeistert daran, dass du dann da weitergemacht hast und diesen Weg für dich gewählt hast?
Ja, ich kann sagen, die Gestalttherapie hat eigentlich mich gefunden und das war mein großes Glück in Form eines Psychologen, der mich damals ja angesprochen hat, dass ich bei ihm Praktikum machen solle und ich konnte damals nicht Nein sagen. Obwohl ich gar keine Lust hatte dazu, dann bin ich zur ersten Stunde mitgegangen, die er mit einer Studentin geführt hat. Das war das Erstgespräch und ich war so begeistert von dieser Begegnung, wie ehrlich der war und wie ehrlich dadurch auch die Klientin sein konnte. Und das hat mich total eingenommen. Da habe ich sofort gespürt, hier bin ich richtig. Und dann habe ich nicht mehr locker gelassen.
Ja, so eine Erfahrung gibt es ja immer wieder bei der Gestalttherapie. Mhm. Da habe ich immer wieder ähnliche Geschichten. Aber sehr schön. Mhm. Mich würde so ein bisschen interessieren, worüber wir auch heute sprechen wollten, ist so, wie eigentlich Veränderung passiert durch die Gestalttherapie. Also was ist die Idee dahinter, wie die Veränderung passiert? Und deswegen wäre so meine erste Frage so, wie würdest du beschreiben, wie bewirkt Gestalttherapie Veränderungen oder Entwicklungen oder auch Heilungen? Also gibt es ja verschiedene vielleicht Momente, wo verschiedene Prozesse passieren. Und wie bewirkt das? Also was tut die Gestalttherapie dazu beitragen, dass die Klientinnen und Klienten Veränderungen oder Transformationen erleben?
Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Und ich versuche sie mal runterzubrechen. Im Wesentlichen passiert Veränderung dadurch, dass der Klient mit sich selbst in Frieden kommt. Also, dass er mit seinen Selbstabwertungen aufhört, die wir alle in uns tragen, und dass er lernt, sich mehr und mehr anzunehmen. Und das passiert im Wesentlichen dadurch, dass ich seine Selbstabwertung nicht übernehme, sondern mit ihm auf eine respektvolle Weise umgehe und ihn auch in diesen selbst abgelehnten Seiten an ihm, die er selbst ablehnt, indem ich ihn darin annehme. Und da lernt er einen anderen Umgang mit sich, von mir quasi.
Wir sind also sozusagen zum einen Modell für den Umgang mit sich selbst. Zum anderen wird Veränderung wesentlich dadurch eingeleitet, dass wir als Therapeuten den Klienten Rückmeldungen über das geben, was sie selbst in sich ausblenden und sie damit dazu veranlassen, sich selbst mit den blinden Flecken, sage ich jetzt mal, deutlicher wahrzunehmen. Wir nennen das Erhöhung von Bewusstheit. Wenn Ihnen, den Klienten, das gelingt, dass Sie spüren und anerkennen können, was Sie vorher vor sich selbst ausgeblendet haben, ist der erste Schritt in Richtung Veränderung getan.
Das ist das Wesentliche, da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf, wenn ein Klient in meine Praxis kommt, was ich dann sehe und wie ich dann mit ihm umgehe, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dazu, dass dann Heilung passieren kann. Ne? Und Heilung passiert durch Beziehung auch, durch eine positive Beziehung, durch eine stärkende Beziehung. Dadurch kann Heilung passieren, Allerdings ist es ein längerer Prozess.
Das heißt, die Beziehung als Basis sozusagen für die Veränderung und die Selbstannahme, hast du gerade gesagt, so dieses bei, dass die Klienten sich selbst annehmen können und dadurch geschieht dann irgendwie Veränderung. Das ist so manchmal so ein bisschen so, eigentlich geht es ja da um Nichtveränderung. Wenn ich mich annehme, bleibe ich ja erstmal da, wo ich bin.
Das ist die Paradoxie. Das ist die Paradoxie unserer menschlichen Psyche und das hat mich von Anfang an fasziniert, wie da die Gestalterin damit umgeht. Ja. Mhm. Aber wir funktionieren so.
Ja, es funktioniert. Ja. Da hast du schon viel Erfahrung gesammelt. Ja. Kannst du so vielleicht ein bisschen beschreiben, wieso gibt es irgendwie Strukturen oder so einen Veränderungsprozess, ob es da irgendwie Phasen gibt oder so? Es gibt ja verschiedene Modelle dazu. So ein bisschen beschreiben, es gibt das Modell des ganzheitlichen Veränderungsprozesses, das mal von Perls ursprünglich entwickelt und dann aber auch weiterentwickelt von Werner Bock und Stemmler. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie diese verschiedenen Phasen sind oder wie so ein Veränderungsprozess vielleicht stattfinden kann, wenn Leute dann über längere Zeit in der Praxis sind.
Ja, natürlich ist der Veränderungsprozess der Klienten immer ganz individuell. Und ich habe schon Prozesse erlebt, die ganz lange gedauert haben, mehrere Jahre. Und ich habe Veränderungsprozesse erlebt, die quasi blitzschnell gegangen sind. Das hat auch mit der vorherigen Traumatisierung zu tun und mit der Therapieerfahrung bereits, wenn die hierher kommen. Aber ich will mal diese 5 Phasen beschreiben. Ne, die wir kennen auf der Grundlage von Perls Persönlichkeitsmodell, das er damals beschrieben hat. Und das haben ja Werner Bock und Frank Stemmler dann in ein Phasenmodell umgewandelt. Und das finde ich auch sehr hilfreich. Also wenn ein Klient zu mir in die Praxis kommt, geht er erstmal davon aus, ich bin falsch, weil ich nicht mit meinen Problemen zurechtkomme. Du sollst mich richtig machen. Und wenn ich darauf einsteige, dann passiert nichts. Dann passiert nichts. Sondern dann bleiben wir in seinem angelernten Fehlverhalten, will ich mal sagen. Und er wird aber viel dafür tun, um mich dazu zu bringen. Also, und es ist auch sehr verführerisch, weil wer ist nicht gern Helfer oder Retter? Ne? Also, aber meine Aufgabe besteht darin, herauszufinden, wie der Klient dieses Wissen in sich blockiert. Und das kann ich sehen in der Begegnung. Wie er sich mir präsentiert, als zum Beispiel hatte ich schon Männer, die mich angeflirtet haben, in der ersten Stunde bereits, oder Männer, die mich zum Lachen bringen wollten, oder Frauen, die so liebes Mädchen waren, zum Beispiel, oder auch lieber Junge, also Männer, lieber Junge. Und meine Aufgabe ist jetzt, zu erkennen, dass dieses Verhalten im Wege steht zum Finden eigener Lösungen. Und es ist wichtig, dass ich erkenne, dass dieses Verhalten einst, als der Klient Kind war, ihn gerettet hat sozusagen. Weil von uns als Kinder werden Anpassungen verlangt in unserer Familie, die uns nicht entsprechen, unserem Selbst nicht entsprechen. Und wenn Gefühle unterdrückt werden müssen oder auch Bedürfnisse unterdrückt werden müssen. Ich hatte mal eine Klientin, die hat mir gesagt, was meine Mutter immer zu mir gesagt hat, wenn ich um was gebeten habe, mach die Augen zu, was du dann siehst, ist für dich. Nämlich nichts. Und wenn Kinder so groß werden, dann lernen sie, ihre Bedürfnisse zurückzustellen, ihre Gefühle zu zügeln. Und das Verhalten, das am ehesten Aufmerksamkeit oder Liebe bekommt, das erlernen sie dann. Und das produzieren sie hier in meiner ersten Stunde. Auch in weiteren Stunden. Und meine Aufgabe ist es, das dann zu benennen, liebevoll, erstmal zu verstehen, dass das die Rettung war und dass es meine Wertschätzung braucht, dass der Klient oder die Klientin ein so kreatives Verhalten entwickeln konnte. Ne? Ja, und das ist das erste, der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, sie liebevoll damit zu konfrontieren, dass dieses Verhalten einen ehrlichen Kontakt verhindert zu mir. Und der ehrliche Kontakt zu mir führt automatisch zum ehrlichen Kontakt zu sich selbst. Das ist eine Funktion, eine Beziehungsfunktion. Ne? Und so sind wir gestrickt. Also wenn ich einen Klienten einlade, mich aufrichtig anzugucken und sich seinen Gefühlen oder Unsicherheiten auch auszusetzen, dann passiert was. Und dann kommt er unter Umständen mit tieferen Gefühlen in Kontakt. Oder er erkennt in der Erinnerung, wie sehr er als Kind unterdrückt wurde. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass solche Dinge passieren. Und dazu stehen mir unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Okay. Aber wir wollen jetzt über den Veränderungsprozess reden. Wenn das passiert, dass der Klient sich selber mehr spüren kann und ja auch gleichzeitig spürt, dass er selber verantwortlich ist für seine Misere und nicht die anderen. Also die zwei Funktionen, so eine Stagnationsphase, das ist die erste Phase, sind, ich mache mich zum Opfer meiner selbst, ich bin zu blöd oder die anderen sind schuld. Also so kommt normalerweise ein Klient. Und wenn er spürt, anfängt zu spüren, dass er noch eine Wirkungsmacht hat in seinem Leben, und das fängt an, wenn er sich selber besser versteht, durch meine Rückmeldungen, durch meine Resonanz auf ihn. Dann kommt er in die Polarisationsphase. Also das ist die zweite Phase, wo die Angst wieder auftaucht, aus der Kindheit, nicht angenommen zu werden. Und letztlich geht es immer wieder darum, alleine zu bleiben. Ne? Und das kann ein Kind sich nicht leisten. Und gleichzeitig taucht das eigentliche Bedürfnis auf. Nämlich nach in Arm genommen werden zum Beispiel. Ne? Aber dann gibt es dieses Bedürfnis, ich will in Arm genommen werden. Und gleichzeitig gibt es die Angst, wieder mal zurückgestoßen zu werden. Und das tut mit der Zeit so weh, dass die Kinder diese Angst unterdrücken und sich anpassen auf eine Weise. Ja, und diese Phase, die kann sehr lang dauern. Also versteht man auch besser, wenn man diese große Angst sieht vor zurückgewiesen werden. Und das kann sich auch in der Beziehung zu mir äußern, dass die Klienten immer wieder in die Rolle gehen, also in die erste Phase zurück, um sich meiner Zuneigung zu versichern. Diese Angst, die ist so groß, dass sie lieber in die Rolle gehen. Und wenn man mal verstanden hat, dass diese Rollen dazu dienen, die Angst zu binden und die Bedürfnisse zu unterdrücken, dann hat man viel mehr Geduld mit diesen Rollen als Therapeut, weil sie treten immer wieder auf. Ja, und dann unterstütze ich den Klienten oder die Klientin darin, bei dieser Angst zu bleiben. Und erinnere immer mal wieder an das Bedürfnis, weil die Angst ist ja so unangenehm. Ja. Ich will mal vielleicht ein Beispiel sagen. Ich hatte mal eine Lehrerin, die kam mit einem ganz umkränzten Problem. Die war sehr therapieerfahren schon und die hat mir erzählt, dass sie nicht weiterkommt in dem Problem, dass sie immer sich über alle Maßen um die Eltern ihrer, ich glaube, behinderten oder gehörlosen Kinder kümmert. Ja? Und das hat sie ausgelaugt. Mit den Kindern konnte sie gut, aber mit den Eltern, das hat sie ausgelaugt. Und da kamen wir langsam dahin auf eine Schlüsselsituation in ihrer Kindheit. Alle sitzen beim Tisch, sie ist die Älteste, hat einen kleinen Bruder oder zwei Geschwister hat sie. Und die Mutter rastet immer regelmäßig aus, wenn die Kinder Fehlverhalten produzieren. Und sie hat angefangen dafür zu sorgen, über alle Maßen sich um ihre Mutter zu kümmern, um diese Stimmungsschwankungen auszugleichen. Und als ihr das klar geworden ist, da hat sie angefangen zu verstehen. Ihre Angst vor dem Ausrasten ihrer Mutter und Rumbrüllen und ihre Anstrengung, sie milde zu stimmen. Ne? Und ihre eigenen Bedürfnisse sind dabei gar nicht mehr aufgetaucht, konnten nicht. Ne? Und ja, ich nehme sie jetzt als Beispiel, weil sie in einer Stunde diesen ganzen Prozess durchlaufen hat. Das war eindrucksvoll. Dann, als sie das verstanden hat, ist sie in die nächste Phase gekommen, die dritte Phase, die wir Diffusion nennen. Und da setzt erstmal alles aus. Das Denken, das Fühlen, man befindet sich wie in einem leeren Raum und normalerweise strengt man sich an, sich wieder sortiert zu kriegen und die Lösung doch jetzt zu finden. Aber es ist ganz wichtig, und das ist die Entdeckung von Frank und Werner, dass wir die Leute darin unterstützen, dabei zu bleiben. Auch dabei bleiben. Ne? Du musst keine Lösung jetzt finden. Und da habe ich schon Klienten gehabt, die in Tränen ausgebrochen sind, weil sie so lösungsorientiert erzogen wurden, rational. Ne? Und wenn die Klienten Zeit kriegen, und sich selbst erlauben können, dabei zu bleiben, dann kommt normalerweise die vierte Phase, die Kontraktion. Dieses tiefe, schmerzliche Gefühl von Trauer, von Schmerz, von Wut, zum Beispiel auf die Mutter. Die Lehrerin ist dann total wütend geworden, ne, auf ihre Mutter. Und ja, es kann auch Schmerz sein für sich selber, sich so verbogen zu haben. Ne? Ja. Und wir Gestalttherapeuten, und es unterscheidet uns auch von vielen anderen Therapieformen, wir begleiten die Leute dadurch. Wir haben keine Angst vor diesen intensiven Gefühlen, sondern sie sind uns willkommen. Und es ist ganz wichtig, dass das der Klient spürt. Ne? Dass ich keine Angst habe davor, sondern dass ich ihn halten kann und begleiten kann und dass ich auch weiß, dass dieses Gefühl wieder aufhört. Ne? Am Anfang, wenn man da reinkommt in diese Phase, dann hat man das Gefühl, wenn ich mich jetzt da drauf einlasse, das hört nie mehr auf, ne? Als Betroffener. Ich kenne das von mir selber auch. Ne? Aber wenn wir den Halt geben und die Selbstverständlichkeit vor allen Dingen signalisieren, dass das willkommen ist. Ne? Und dann kann man da durchgehen, das dauert unterschiedlich lang, und dann kommt man in die Expansion, das ist die letzte Phase, das ist so, ja, Freude, Erleichterung. Das kann ganz unspektakulär sein, mit einem tiefen Atemzug. Aber dann fühlen sich die Leute anders. Und dann haben sie plötzlich vielleicht ganz unerwartete Ideen, wie sie das Problem lösen könnten. Auf das Auf diese Lösung wäre ich nie gekommen, aber es entsteht in Ihnen. Ne? Ja, und dieser Prozess, der läuft selten so stringent, wie ich es jetzt bei dieser Lehrerin erlebt habe. In einer Stunde ging das durch. Und die Diffusion, die dritte Phase, wird auch oftmals übersprungen. Und es kann sein, dass man von der Polarisation, wenn man sich auf die Angst einlässt, Standepede durchgeht in die Kontraktion. Ne? Aber es ist hilfreich zu wissen, wenn die Leute irgendwann keine Orientierung mehr haben, dass ich nicht eingreife und ihnen jetzt Orientierung gebe. Die einzige Orientierung, die ich gebe, bleib dabei. Bleib dabei bei diesem Gefühl der Leere, der Orientierungslosigkeit. Lass dir Zeit, lass dich darauf ein. Ne? Und für mich ist es wichtig, dass ich diese Phasen kenne und auch die Energien, die die Klienten in den jeweiligen unterschiedlichen Phasen ausstrahlen. In der ersten Phase der Stagnation fühle ich mich nicht selten manipuliert. Ne? Also, dass ich was Bestimmtes leisten sollte jetzt oder ihn bestätigen sollte oder, und fühle mich unfrei. Und das ist dann, da erkenne ich dann ganz klar, wo wir sind. Ne? Ja.
Ja, vielen Dank. Das war schon sehr umfangreich und auch sehr schön erklärt mit den Beispielen. Und ja, mir bleibt da irgendwie auch so hängen, dass, also wenn du das so erzählst, dann kommen mir so Erinnerungen und Bilder an eigene Prozesse, aber auch, was ich schon miterlebt habe bei anderen Menschen. Mhm. Und eben dieses, ja, es kann so ganz schnell gehen und dann kann sowas, also wie du schon gesagt hast, manchmal in der zweiten Phase bleibt man ewig lang da, also auch über Jahre oder so. Ja. Und fand ich nochmal sehr eindrücklich und hilfreich. Und was mir auch so hängen geblieben ist, ist so, dass es eigentlich ganz häufig darum geht, einfach nur dabei zu bleiben, was gerade passiert und das nicht versuchen wegzumachen, wie du es beschrieben hast, auch vorhin. Ja. Dass dann diese Veränderung eintritt und eben möglicherweise nicht direkt die Veränderung, die wir uns als Lösung, als Ergebnis wünschen, aber vielleicht eine Veränderung, die ein Schritt ist in die Richtung.
Ich will noch mal eins sagen dazu, und zwar dieser Satz von Werner Bock, der ist für mich die Konzentration der Gestalttherapie. Also der ist quasi kristallisiert in diesem Satz, was ist, darf sein, und was sein darf, verändert sich. Unsere Aufgabe ist, mit dem Klienten zusammen herauszufinden, was seine innere Wahrheit ist. Und ihn dann zu unterstützen, die anzunehmen. Weil meistens lehnt man die erstmal ab. Ich kenne das von mir. Wenn ich entdecke, wie ich wirklich bin, damit bin ich nicht immer einverstanden. Aber wenn ich das dann annehmen kann, dann kann die Seele in Bewegung kommen und eine Veränderung produzieren. Und die wird passieren. Die wird passieren. Ja, also wenn wir das annehmen können, was wirklich unsere Wahrheit ist, dann wird Veränderung eintreten. Ne? Und unsere Aufgabe ist es, die Klienten immer wieder zu begleiten, die anzunehmen, das, was sie in sich entdecken. Ne? Was immer es auch sein mag.
Ja, und du hattest ja eingangs gesagt, dass du Gestalttherapie so erklärst, dass wir davon ausgehen, dass die Klienten eben die Lösung schon in sich tragen. Ja. Und ich glaube, das war jetzt am Ende der Beschreibung so klar, so in dieser Expansionsphase, da öffnet sich was innerhalb irgendwie, weil es leichter wird, weil sich Anspannungen lösen und Gefühle fließen dürfen. Und dann plötzlich sind Ideen da oder vielleicht ist es schon gar nicht mehr so schlimm und es ging um was ganz anderes, diese Veränderung, die so ganz spürbar wird dann in dem Moment. So. Ja, schön, das hat das sehr deutlich gemacht. Vielleicht nochmal so in den einzelnen Phasen, also gerade in so dieser zweiten Phase, die so lang sein kann. Was sind vielleicht das sind ja auch für die, aus therapeutischer Sicht ist es ja auch immer wieder so ein, sage ich mal, auch herausfordernd, so mitzubekommen, wie Klienten sich da, sage ich mal, weiterhin blockieren und weiterhin blockieren. und irgendwie ja, immer noch so ein bisschen so feststecken in dem, wo es ihnen nicht so gut geht in diesen Phasen. Mhm. Wie gehst du damit um oder woran machst du vielleicht Veränderungen fest, die nicht so, also auch wenn Klienten jede Woche kommen und sagen, ich hatte schon wieder eine schlechte Woche oder irgendwie eine schlechte Phase hinter mir oder so, was sind so, woran merkst du denn, dass was vorangeht oder dass sich was bewegt in den Klienten?
Ja, also wenn jemand sagt, ich hatte schon wieder eine schlechte Woche, das deutet eher auf Stagnation hin. Und das ist auch, diese Stagnationsphase ist tatsächlich die anstrengendste Phase für uns als Therapeuten, weil wir immer wieder darauf hinweisen, wie die Klienten sich blockieren und Angebote für einen ehrlichen Kontakt machen. Und das kann sehr anstrengend sein und es kann auch lange dauern. Wenn jemand bereits in der Polarisation ist, dann hat er ja schon die Verantwortung übernommen. Und dann finden wir gemeinsam Schritt für Schritt raus, wie er sich noch blockiert. Aber in der Stagnationsphase gibt er die Verantwortung an mich ab. Und das ist das Anstrengende. Da immer wieder Interventionen zu finden, die ihn darauf hinweisen, wie sehr er jetzt gerade Verantwortung an mich abgibt. Und das ist nicht einfach. Und das ist auch, da muss ich sagen, dass die Gruppenarbeit sehr hilfreich ist, weil wenn ich mit so jemandem arbeite und die Stagnation dauert sehr lange, dann kommen in der Nachbesprechung die Rückmeldungen dazu. Boah, was du aufgefahren hast, was hat ein Mann in der letzten Gruppe gesagt, was du aufgefahren hast an Interventionen, das war ja ein ganz bunter Strauß, um dich ihm anzunähern, um immer wieder ein Angebot zu machen. Da konnte ich mal die ganze Fülle sehen, die man hat als Therapeut, was man, wie man damit umgehen kann. Ne? Und das hören ja die Klienten dann auch. Ne? Und das ist hilfreich in der Gruppe. Ja, also Stagnation ist am anstrengendsten und da muss ich mir auch immer wieder was einfallen lassen. Ne? Und am besten ist ehrlich zu sein. Ehrlich als Mensch auch wahrnehmbar zu bleiben. Und das regt ja, wie gesagt, wie schon verschiedentlich erwähnt in diesem Gespräch, das regt an, mit sich selbst tiefer in Kontakt zu kommen, wenn ich ein Kontaktangebot mache.
Das heißt so, das Ziel, wenn man es versuchen würde, mal ein bisschen runterzubrechen in der Gestalttherapie, ist eigentlich dieses, dass Menschen mit sich mehr in Kontakt kommen, dass sie sich wieder mehr spüren, dass sie mehr merken, was sie eigentlich für Bedürfnisse haben, was sie gerade für Wünsche haben. Und die zu lernen anzunehmen und dann damit einen Umgang zu finden.
Ja und nein. weil ich schon oft erlebt habe, dass damit Therapeuten sich dann unter Druck setzen. Also wenn wir nicht an den Gefühlen arbeiten, dann ist meine Therapie nicht erfolgreich und dann arbeite ich schlecht. Ziel ist letztlich, dass der Klient zufrieden ist. Ja, mit dem, was er, wo er hin will. Also ich habe Klienten, die kommen nur hierher, um zu erzählen. Die wollen gar nicht mit sich in Kontakt kommen. Und wenn ich ihnen gern zuhöre und das ihr eigentliches Bedürfnis ist, nur zu erzählen, Dinge, die sie sonst niemandem erzählen können, dann ist es für mich auch in Ordnung. Also ich sage immer letztlich, mein Therapieziel ist innerer Frieden mit sich und innere Freiheit, sich so verhalten zu können, wie ich es möchte. Also dass ich einigermaßen mit mir im Einklang bin und dass ich, ja, wie gesagt, dass ich mich so verhalten kann, wie ich es möchte und auch zu dem Ziel komme, wo ich hin will. Und auf welchem Weg das erreicht wird, das ist so unterschiedlich wie die Menschen. Ne? Üblicherweise geht es über Gefühle, aber nicht immer. Nicht immer. Bei Männern ist es oft anders.
Okay. Ja. Das hilft mir jetzt gerade. Ich arbeite sehr viel mit Männern und denke immer, ja, das, so viele Gefühle werden da nicht preisgegeben oder ja, nicht ausgedrückt,
genau.
Sagen wir mal so.
Genau.
Und trotzdem passiert manchmal Sachen.
Ja. Ja. Ich hatte mal einen Mann, der hat, den habe ich begrüßt, den habe ich über eine Paartherapie kennengelernt und der wollte dann auch Einzelsitzungen haben und dann habe ich gesagt, wie geht's dir heute? Und da hat er mich angeguckt und hat er gesagt, du stellst mir hier so schwierige Fragen, die kann ich gar nicht beantworten. Und dann haben wir andere Wege gefunden.
Ja, auch eine Anpassung, die eine ganze Gesellschaft zum Teil macht. Ne? Also
klar.
Wo so Geschlechterrollen
klar,
und sowas
klar.
passieren.
Ja.
Ja. Mich würde noch interessieren, also dadurch, dass du diesen Schwerpunkt hast, mit Traumatisierung und sexueller Traumatisierung zu arbeiten, so wo würdest du sagen, wo ist da so, in welcher Phase arbeitest du da so viel? Was ist der Schwerpunkt bei traumatisierten Menschen? Ist es ähnlich oder gibt es da einen bestimmten Schwerpunkt, wenn du jetzt auf diese Phasen schaust, wo da viel Arbeit geleistet werden muss? Das sind ja einfach sehr schwere Verletzungen, die diese Menschen erlitten haben.
Also was sexuelle Traumatisierungen angeht, da ist erstmal ganz wesentlich die Beziehungsarbeit, ne? Weil sexuelle Traumatisierungen passieren in Beziehungen, ne? Und nicht selten in familiären Beziehungen. Also das ist sogar der größte Anteil. Und da muss ich erstmal ganz viel Geduld haben, dass die Klientin oder der Klient mir vertrauen kann, ne? Und dann, ja, das ist meistens eine sehr langsame Arbeit und da geht es auch viel ums Ausdrücken, was immer verschwiegen wurde. Wenn das dann ausgedrückt wird, unter Umständen ist es ein Tabu in der Familie gewesen, dann kommt die ganze Welt ins Schwanken in der Klientin, weil jetzt hat sie ein Tabu gebrochen, jetzt ist es sozusagen, wird sie ausgestoßen aus der Familie. Gefühlt, ne? Natürlich, wenn es dann um die Gefühle geht, die, ich habe meistens mit Frauen gearbeitet, die diese Frau dann erlitten hat, dann gibt es halt ganz viel Begleitung in der Kontraktion. Aber es ist auch viel Polarisationsarbeit, ja. Und Diffusion, also man könnte sagen, dass die Diffusion eine Art Dissoziation ist. Und das muss man halt unterscheiden lernen. Wann sind die Leute in der Diffusion und wann gehen sie wirklich weg von der erlebten Realität? Ja? Also das ist ein bisschen knifflig und braucht viel Erfahrung. Ne? Aber ich habe meine Erfahrungen damals mit meinen Klientinnen gemacht. Ich habe Anfang der Mitte der 80er Jahre angefangen, mit sexuellen Traumatisierungen zu arbeiten. Da war das noch gar nicht auf dem Bildschirm, weder in der Therapieszene noch in der Gesellschaft. Das hat 10, 15 Jahre gedauert, bis das dann in der Gesellschaft überhaupt ein Thema wurde. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel über Gestalttherapie gesprochen. Mich würde noch interessieren, ob du auch andere Verfahren, also du hast ja bestimmt auch andere Weiterbildungen gemacht in Bereichen so, ob du da noch Dinge dir dazugeholt hast, was das ist, was sozusagen die Gestalttherapie, die du anbietest, noch bereichert oder ergänzt oder was du da integrierst in gestalttherapeutisches Arbeiten.
Ja, da gibt es natürlich sehr viel, was ich im Laufe meiner Arbeitspraxis gemacht habe. Und ich glaube, am Wesentlichen hat mich beeinflusst, die Körpertherapie, die ich in den 80ern noch gemacht habe, Anfang der 80er, weil ich dadurch ein tiefes Verständnis bekommen habe von dem Zusammenwirken von Psyche und Körper. Und ich beziehe auch immer den Körper mit ein. Und einer meiner ersten Lehrer, der hat mich gelehrt, auf die nonverbalen Signale zu achten. Na? Und das ist ja das A und O in der Gestalttherapie. Und das hat es mir dann leicht gemacht in der Gestalttherapie. Ne? Und was ich dann Ende der 90er Jahre dazu genommen habe, war eben diese Aufstellungsarbeit. Und damit habe ich mich sehr gründlich auseinandergesetzt, weil ich gespürt habe, dass das, was Hellinger lehrt oder gelehrt hat, viel Potenzial bietet, aber wie er es anwendet oder angewendet hat, das war für mich ein No-Go. Da hat so viel Respekt gefehlt und ich habe ihn so oft überheblich erlebt und verletzend, und das hat für mich überhaupt nichts mit Therapie zu tun. Und dann habe ich 10 Jahre lang versucht, Gestalttherapie und Aufstellungsarbeit zu verbinden, und es ist mir am Ende gelungen. Also ich habe mich mit Aufstellern überworfen, weil ich viel langsamer arbeite als Aufsteller, die aus der Hellinger Schule kommen, und habe Gestalttherapeuten beglückt, die jetzt von mir lernen können, weil ich das wirklich durch mich durchdiffundiert habe in allen Variationen und auch mit meinen Schülern damals, ne? Als ich 2009 angefangen habe, das zu lehren, dann haben die mich darauf aufmerksam gemacht, wo es bei mir quietscht, ne? Wo ich eher Aufstellungssprache habe und das natürlich auch mein Denken beeinflusst. Aber für mich ist es wesentlich, den Klienten im Blick zu haben und keine Lösung zu suchen. Keine Lösung zu suchen. Keine Erwartung zu haben, wie das Ganze enden soll. Ne? Der Klient muss ein Ziel formulieren, wo er hin will, und das auch begründen, aber dann ist alles offen. Und die Zielformulierung ist dafür wichtig, weil das so komplex wird in der Aufstellung. Da braucht man eine Orientierung. Das ist ganz anders als in der Einzelarbeit.
Ja, danke. Vielleicht noch so zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du jetzt so überlegst, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange als Therapeut unterwegs, was sind denn so Themen, die dich jetzt gerade selber beschäftigen, aus so einer gestalttherapeutischen Perspektive? Ob das jetzt innerhalb der Entwicklung der Gestalttherapie ist oder Fragen, die du noch hast, irgendwie, die dich gerade beschäftigen, gibt es da irgendwas, was dich derzeit beschäftigt?
Ja, aufgrund meines Alters natürlich beschäftige ich mich mit der Endlichkeit. Und da hilft mir die Gestalttherapie sehr, weil sie uns in den Augenblick bringt. Ich kann mehr und mehr selbst bestimmen, wie ich mich fühle, indem ich mich in den Augenblick bringe. Also zum Beispiel mache ich mir Sorgen um meinen Vater. Und das durchdenke ich dann eine Weile. Und dann, der ist 94 übrigens und klettert noch auf Leitern mit einem tauben Fuß. Also es ist berechtigte Sorge, ja. Und es hilft mir, darüber kurz nachzudenken und dann den Gedanken zu stoppen, weil ich es nicht beeinflussen kann, und wieder hier ins Jetzt zu kommen, wo alles gut ist. Und diesen Augenblick zu genießen, verlängert sozusagen mein Leben, also gefühlt, und macht mir gute Laune, weil jetzt ist ja alles gut. Also lass los. Ich lese gerade das Buch von Jorge Bucay, das Buch der Trauer, und der hämmert einem ein, redundant, immer wieder, lass los, lass los, lass los. Und das hat mir sehr geholfen, mich wirklich auf das Jetzt zu konzentrieren. Und irgendwie macht mir diese Haltung die Endlichkeit leichter. Und Jorge Bucay ist übrigens auch ein Gestalttherapeut aus Argentinien.
Ja, vielen, vielen Dank für all das viele verschiedene Wissen, was du gerade geteilt hast. Du wirst uns ja noch eine Übung geben. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was das für eine Übung ist und weshalb du die vielleicht gerne magst.
Die Gestalttherapie sagt ja auch, dass vieles von uns, das wir äußern, eine Projektion ist, ne? Von eigentlich inneren Anteilen. Und deswegen liebe ich diese Übung sehr. Sie heißt Rosenbusch. Und wenn man sich wirklich darauf einlässt, dann kann man sehr viel von sich in diesem Rosenbusch entdecken. Und das finde ich sehr spannend. Ja.
Okay, vielen Dank. Dann sind wir sehr gespannt auf die Übung. Mhm. Dann nochmal herzlichen Dank für das Gespräch und vielleicht ergibt sich ja, dass wir nochmal miteinander sprechen über ein anderes Thema. Okay. Vielen Dank.
Das war Gestalttherapie, der Podcast.
Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast@eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
Bis zum nächsten Mal.